der Welt, verworfen von der Welt, ausgeliefert an die Welt, verankert jenseits der Welt. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Und viele Ausleger haben diesen fünften Punkt als die eigentliche Pointe der Josefs Geschichte gesehen, also als den Knackpunkt, wenn man so will. Wir werden geführt durch die Welt. Wir werden geführt durch die Welt. Das Josefsbuch, der Josefsbericht, ist die Geschichte einer einzigen großen Führung. Und das hat etwa Helmut Frey auch in seinem Kommentar deutlich gemacht. Er hat ja viele kleinere Bände geschrieben. Etwa die Kapitel 12 bis 25, die Abrahamsgeschichte, hat er getitelt das Buch des Glaubens, also der Glaube Abrahams. Und dann der Übergang von Abraham bis zu der Situation, wo wir heute Vormittag begonnen haben, den hat er genannt das Buch des Kampfes. Und die Josefsgeschichte nun titelt Helmut Frey mit der Überschrift das Buch der Führung. Das Buch der Führung. Und ich denke, das ist ein sehr passender Titel. Und wichtig ist, dass wir sehen, diese Führung geschieht aus der Ewigkeit heraus, also aus der Kulisse, zwischen Bühne und Kulisse, aus der Kulisse. Aber diese Führung setzt sich durch auf der Bühne, mitten in dieser Welt. Und das wird auch hier in diesen Kapiteln 39 bis 41 ganz klar. Das beginnt eigentlich schon in Vers 1, Kapitel 39, mit dieser Passivformulierung. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Ja, von wem denn? Und je länger der Bericht sich entfaltet, umso deutlicher wird, das ist eigentlich ein Passivum Divinum, also ein Göttlichkeitspassiv. Also hier wird Passiv verwendet, weil Gott derjenige ist, der eigentlich handelt. Gott hat ihn dahin geführt und Gott hat ihn weitergeführt. Und er wird sich jetzt zwischendurch wahrscheinlich wieder erinnert haben an den großen Plan, den Bruder Wunderlich heute Morgen ausgeführt hat, an diesen Traum von der Macht Josefs. Und um das zu verhindern, um ihn klein zu halten, haben die Brüder ihn ja nach Ägypten verkauft. Und gerade dadurch müssen sie dazu beitragen, dass sich Gottes Plan mit Josef erfüllt. Das müssen wir uns mal klar machen. Also die Brüder haben ihn nach Ägypten verkauft, um seinen Aufstieg zu verhindern. Und dadurch sorgen sie überhaupt erst dafür, dass der Aufstieg zustande kommt. Und das heißt, und das müssen wir ganz deutlich festhalten, Gott führt nicht nur trotz menschlicher Schuld, Gott führt nicht nur trotz menschlicher Bosheit, sondern Gott führt auch unser Leben mittels menschlicher Schuld und mittels menschlicher Bosheit, die uns widerfährt. Das heißt, auch durch vieles, was Leute uns Böses tun, wird Gott seinen guten Plan mit unserem Leben. Das wird ja am Ende dann, morgen werden wir es sehen, nochmal zusammengefasst in Kapitel 50, Vers 20. Ihr gedachtet, das Böse zu machen, Gott gedacht, es gut zu machen. Als das Leid über Josef hereinbrach, als er im Gefängnis festsaß, ohnmächtig, da wird Josef sich bestimmt gefragt haben, wo ist hier Gottes Segen, wo ist hier seine Führung? Aber überlegen Sie mal, ausgerechnet das Gefängnis wird dann die Rampe, mit der Gott den Josef in den Palast katapultiert. Das ist erstaunlich. Ausgerechnet das Gefängnis wird die Rampe, mit der Gott den Josef in den Palast katapultiert. Der Umweg über das Gefängnis führt ihn von Potiphars Haushalt in Pharaos Palast. Und damit ist bewiesen, auch im Gefängnis war Gottes Führung immer da. Auch im Gefängnis war Gottes Segen immer da. Josef konnte das nur nicht sehen immer. Und so dürfen auch wir uns darauf verlassen, wenn unser Leben dem Herrn gehört, seine Führung ist immer da. Auch im Familienkrach ist seine Führung immer da. Auch im Krankenhaus ist seine Führung immer da. Auch in der Arbeitslosigkeit ist seine Führung immer da. So führt er uns mitten durch diese Welt, mitten in dieser Welt, zu seinem Ziel. Und wir sehen hier, dass Gott für seine Führung in unserem Leben oft sehr alltägliche Vorgänge verwendet, die wir gar nicht mit Gott in Verbindung bringen würden. Ja, da ist am Anfang von Kapitel 40 das Vergehen dieser Funktionäre, von dem wir nicht mal wissen, worin es bestand. Der Mundschenk fällt in Ungnade, der Bäcker fällt in Ungnade. Sie landen im Gefängnis. Josef trifft sie dort. Josef wird mit ihrer Betreuung beauftragt. Übrigens, Josef reagiert sehr fürsorglich dort. Das ist hier auch extra vermerkt. Nachdem die schlecht geträumt haben und wahrscheinlich auch schlecht geschlafen. Kapitel 40, Vers 6 heißt es hier, als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und sie waren bedrückt. Also er hat es erstmal gesehen überhaupt. Da fragte er die Höflinge des Pharaos, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, sprachen, warum macht ihr heute so ein finsteres Gesicht? Das ist rücksichtsvoll. Er fragt nach. Er macht sich nicht lustig über sie. Er sagt nicht, na, wieder mal schlecht geschlafen, sondern er fragt sie. Und das löst ihnen dann die Zunge. Er geht nicht wie ein Gläufel durch die Welt. Ja, er hat nicht so ein dickes Fell, dass es ihm egal ist, ob die Menschen um ihn herum traurig sind oder nicht oder wie es ihnen gerade geht. Und er macht eben sein Ding. Er guckt hin und er versucht dann darauf einzugehen. Und er öffnet ihnen den Mund und er löst ihnen die Zunge. Und so kommt es dann raus, dass der Mundschenk auch seinen Traum erzählt, dass Josef ihn deutet, dass Josef ihm dann diese Bitte mitgibt. Die wird nicht gleich erfüllt, aber wir sehen das, sie wird doch von Gott in seinen Plan eingebaut. Denn 2 Jahre später träumt der König selbst, Kapitel 41 sind wir jetzt schon. Es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum und siehe, er stand am Nil. Sie aus dem Nil stiegen 7 schön und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Und dann schläft er wieder ein und er träumt diesen zweiten Traum nochmal mit den 7 Ähren, den guten und den schlechten Ähren. Und als er dann am nächsten Morgen aufwacht, Vers 8, da war sein Geist beunruhigt und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen. Also wir müssen wissen, in Ägypten gab es damals so etwas wie eine Traumdeuterszene. Es gab eine Wissenschaft von der Traumdeutung, die Oneiromantie, wie manche es nennen. Es gab eine professionelle Szene von Leuten, die das gelernt haben. Und die können ihm alle keine vernünftige Lösung präsentieren. Und da endlich erinnert sich der Mundschenk an seine Sünden, nämlich daran, dass er den Josef dort hat schmoren lassen und vergessen. Vers 9, da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao, ich erinnere mich heute an meine Sünden. Das ist ja so ein geflügeltes Wort geworden, wenn wir jemandem irgendwas zugesagt hatten und haben es vergessen und dann begegnet er uns wieder und wir sehen ihn und dann rutscht einmal dieser Spruch raus, jetzt fallen mir alle meine Sünden ein, wenn ich sie sehe. Das kommt von diesem Vers hier. Von diesem Vers kommt das. Und er erinnert sich und er sagt, da gibt's noch einen. Und Josef wird umgehend aus dem Gefängnis in den Palast beordert. Und jetzt schlägt seine Stunde. Da sandte der Pharao hin, Vers 14, und ließ Josef rufen. Und jetzt hören wir mal die Formulierung. Und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren, also hat sich erstmal ordentlich fein gemacht, dass er nicht so ganz verlollert zum Pharao gehen musste, wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Also er kommt aus dem Loch, das ist jetzt wieder der steile Aufstieg, aus dem Loch und er geht in den Palast, frisch geschoren, frisch rasiert. Und Gottes Pläne nehmen immer deutliche Konturen an. Mitten in diesem Wirren am pharaonischen Hof verwirklicht Gott seinen Plan. Und die Bibel spricht ja von dieser Führung Gottes auch etwa in den Sprüchen immer wieder mit ganz bewegenden Worten. Sprüche 16, Vers 9. Eben war jemand da und hat sich nochmal die Bibelstellen nennen lassen. Also ich möchte die auch so noch ein bisschen deutlicher sagen. Das ist, also kommen Sie gerne, wenn Ihnen irgendeine Bibelstelle fehlt, kommen Sie bitte. Ich gebe Ihnen die sehr, sehr gerne. Ich will ja, dass Sie nochmal nachlesen. Ich werde mich auch bemühen, sie etwas langsamer vielleicht zu sagen. Also Sprüche 16, Vers 9. Da heißt es, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Oder ganz ähnlich, bezogen auf Pharao passt das besonders gut, Sprüche 21, Vers 1. Sprüche 21, Vers 1. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Und so lenkt Gott hier das Herz des Pharao. Und Josef selbst versteht das, je länger, umso besser. Selbst der Pharao ist nur Gottes Erfüllungsgehilfe. Und später in Kapitel 45, das werden wir heute Abend von Bruder Wunderlich noch ausgelegt bekommen, in Kapitel 45, da sagt er dann in Vers 5, und nun bekümmert euch nicht zu seinen Brüdern, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich bis hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und dann nochmal in Vers 7, aber Gott hat mich vor euch hergesandt. Ja, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sagt er nochmal in Vers 8, sondern Gott. Also ihr habt mich in die Zisterne geschmissen. Die Midianiter haben mich nach Ägypten verschleppt und an den Pharao, auf den Potiphar verkauft. Und dann bin ich im Gefängnis gelandet. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt. Geführt. Wir werden geführt als Kinder des lebendigen Gottes. Wir werden geführt durch die Welt. Geführt durch das Gute, was man uns tut, durch das Böse, was man uns tut. Und was für ein Trost ist das doch für uns, die wir manchmal so verwundert vor bestimmten Weichenstellungen unseres Lebens stehen. Wir sind manchmal so verwirrt, wir sind auch manchmal verschreckt. Und wir stehen da vor irgendwelchen undurchschaubaren Wegführungen und Begleitumständen unseres Lebens und Ereignissen, die wir nicht einordnen können. Dann sollten wir einfach Josef lesen. Einfach diese Kapitel lesen, wieder und wieder lesen. Und hier macht der Herr uns dieses Prinzip deutlich, was er durch Paulus in Römer 8, Vers 28, Römer 8, Vers 28 beschrieben hat. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das Buch der Führung. Wir werden geführt durch die Welt. Und interessant, jetzt kommt der nächste Schritt. Einerseits führt uns Gott immer wieder über Bitten und Verstehen. Gott führt uns nicht berechenbar. Gott führt uns oft überraschend. Gott führt uns oft, dass wir erst Jahre später verstehen, was da eigentlich geschehen ist. Manches werden wir wahrscheinlich erst im Himmel als Führung erkennen. Aber so sehr das über unser Bitten und Verstehen geht und überraschend ist, Gott führt nicht wie ein blindes Schicksal. Gott führt nicht irrational, sondern auf dem Weg seiner Führung will Gott uns immer mehr auch ins Verstehen hineinziehen, immer mehr ins Verstehen hineinführen. Und das ist der siebte Punkt. Wir werden geführt durch die Welt, Punkt 6 und Vers 7, Punkt 7. Wir werden erleuchtet über die Welt. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Ja, Gott führt uns, manchmal können wir wirklich sagen, im übertragenen Sinne traumwandlerisch. Manchmal sind wir so, wie Luther hat an manchen Stellen gesagt, er wäre manchmal von Gott gestoßen worden wie ein alter Ochse. Also manchmal ist er mehr von einer Phase in die nächste gestolpert, als gemessenen Schrittes gegangen. Und so geht es uns auch manchmal. Wir werden manchmal traumwandlerisch von Gott gewissermaßen gelenkt. Und wir sollen es lernen, ihm blind zu vertrauen. So nimm denn meine Hände und führe mich. Es will die Augen schließen und glauben blind, dein Kind. Aber zugleich gehört es zu Gottes Plan. Und es ist auch ein Teil unserer Heiligung, dass wir die Welt, durch die Gott uns führt, immer besser verstehen. Und dass wir die Existenz der Menschen in dieser Welt immer besser verstehen. Und dafür hat Gott uns eine Erkenntnisquelle gegeben. Eine Erkenntnisquelle gegeben, ja. Fragen hinterher bitte. Das erkennt sogar der Pharao an Josef. Schauen Sie mal, Kapitel 41, Vers 39. Als die Sache dann aufgeht und Josef sich als ein guter Ratgeber erweist. Was sagt der Pharao dann? 41,39. Da sagt der Pharao zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Das ist ein ganz zentraler Satz. Nachdem Gott dir alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Und das ist das biblische Prinzip. Gott.
Ich habe nur die Frage, ob man das hinterher erst nicht besser weiß.
Oft weiß man es ja. Oft weiß man es hinterher erst besser, was die Führung angeht. Aber dass Gott uns grundsätzlich über die Welt erleuchtet, das geschieht auf dem Wege der Heiligung. Und das können wir an neutestamentlichen Stellen sehen, wie etwa 1. Korinther 2, Vers 10 bis 16, wo Paulus deutlich macht, der Mensch ohne Gott versteht letztlich sehr wenig. Und durch den Heiligen Geist, den Gott seinen Kindern schenkt, erleuchtet er uns und diese Erleuchtung, dass wir immer mehr lernen, die Welt durch die Brille der Bibel zu lesen, verstehen wir Schritt für Schritt immer besser, was hier eigentlich vor sich geht. Ja, wir werden erleuchtet über die Welt. Und weil Gott das schenkt, das ist ja hier der Grund, kann Josef treffsicher die Einzelheiten der beiden Träume erläutern. Über die 7 fetten Jahre, das sind die 7 fetten Kühe und die 7 fetten Ähren. Und über die 7 mageren Jahre, das sind die 7 mageren Kühe und die 7 mageren Ähren. Also wir müssen sagen, die Erkenntnis, die Gott uns schenkt, das ist letztlich eine übernatürliche Erkenntnis. Und was Josef hier beispielhaft über die Träume sagt, Das gilt nach dem Neuen Testament für alle wirklich tiefergehende Erkenntnisse über die Grundfragen der Welt, über die Grundfragen der Existenz. Sie muss von Gott geschenkt werden, sonst werden wir die Welt nicht verstehen. Wir werden unsere Zeitgenossen nicht verstehen. Wir werden unser eigenes Leben nicht verstehen. Wir sind angewiesen auf Erleuchtung durch Gott. Und bei Josef wird das deutlich am Beispiel dieser Träume. Und er betont das auch immer wieder. Und das zieht sich hier durch wie ein Refrain. Als die Funktionäre, also der Mundschenk und der Bäcker, ihre Träume haben und erklärt werden bekommen wollen, was sagt Josef da in Kapitel 40, Vers 8? Kommen die Deutungen nicht von Gott? Also, wir müssen Gott fragen. Ich kann es euch nicht erklären, aber Gott kann es erklären. Und genauso sagt er es dann auch zum Pharao in Kapitel 41, Vers 16. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir, das zu erklären. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl ist. Und genau diese Abhängigkeit von Gottes Deutung wird dann immer wieder betont, wirklich wie ein Refrain. Kapitel 42, 25. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Vers 28. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Und dann kapiert Pharao das schließlich selber und sagt in Vers 39, Gott hat dir dies alles mitgeteilt. Das ist ganz eindeutig. Gott muss unser Verständnis der Welt erleuchten. Ich habe neulich mit einem jungen Mann, der Germanistik studiert und gerade an einer Arbeit über Goethes Faust und Goethes theologischen Zugang sitzt, gesprochen. Und er hat gesagt, es ist doch so hoffnungslos, wie die verschiedenen großen Geister ihre ganzen gedanklichen Ansätze durchspielen und alle immer wieder scheitern. Und dann kann man immer wieder nur Goethes Ansatz mit Schiller vergleichen und mit Lessing vergleichen. Und jeder entwickelt bestimmte Fragen. Aber am Ende kommen sie immer wieder alle nur bei ihren Fragen raus und vergleichen ihre Konzepte miteinander und müssen am Ende immer wieder nur feststellen, dass sie keine Antwort haben. Das ist das Elend der Germanistik. Und unsere Epoche, die Postmoderne, hat gewissermaßen die brutale Bilanz dieser jahrhundertelangen philosophischen Sisyphusarbeit gezogen. Dieses jahrhundertelangen, teilweise von Geistesblitzen nur so strotzenden Versuchs, Wahrheit zu definieren und zu finden und zu begründen und zu verteidigen und immer wieder diese Erkenntnis, solange ich nicht diesen archimedischen Punkt finde, solange ich nicht wirklich den Bezugspunkt außerhalb meines eigenen begrenzten Systems habe, komme ich nie zu einer endgültigen Antwort. Und unsere Postmoderne hat dann die brutale Bilanz gezogen und hat gesagt, das Denken lohnt sich überhaupt nicht. Suche nach Wahrheit kannst du vergessen. Und eine, die das besonders gut auf den Punkt gebracht hat, deswegen zitiere ich die in meinen Vorträgen über Postmoderne immer gern, ist die amerikanische Historikerin Gertrud Himmelfarb. Die hat gesagt, Postmodernismus ist die Leugnung der Idee an sich von Wahrheit, Realität, Objektivität, Vernunft, Fakten. Das sind alles Worte, die von Postmodernisten nur noch in Anführungszeichen geschrieben werden. Es gibt keine letzte verbindliche Antwort. Und warum das so kommen musste, sehen wir schon hier bei Josef. Wir sind angewiesen auf Gottes Erleuchtung. Und nur wo Gott uns diese Erleuchtung wirklich schenkt, wo Gott uns das vermittelt in seiner Gnade durch seinen Heiligen Geist, nur da bekommen wir echte Antworten und echten Durchblick und nur da lernen wir es wirklich, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und deswegen muss ich jetzt nochmal diese Frage aufnehmen, die mir Bruder Wunderlich heute Vormittag wieder wie ein Ball ins Spielfeld zurückgeschossen hat. Redet Gott auch heute noch durch Träume zu seinen Kindern? Im ersten Buch Mose haben wir ja gesehen, dass das häufiger vorkommt. Und das wird auch heute teilweise in christlichen Kreisen noch propagiert. Passend zu unserer Tagung hier ist in dieser Woche in Idea Spectrum, ausgerechnet in dieser Woche, ein Pro und Contra erschienen zu dem Thema, spricht Gott heute noch direkt zu Menschen? Ich habe das natürlich sofort rausgerissen, weil ich an meinem Vortrag saß. Und da schreibt einer etwa, der erste Vorsitzende der charismatischen Gemeindeerneuerung in der Evangelischen Kirche, ein Pastor Dobas, schreibt, in kritischen Situationen erfahre ich sein direktes Reden, eher selten, aber sehr wohl gebraucht Gott auch Träume, prophetische Bilder oder direkte Worte. Also das wird bis heute behauptet, dass Gott durch Träume redet. Das hat eine lange Tradition in der charismatischen Bewegung. Es gibt verschiedene Gewährsmänner, auf die man sich da beruft. Einer, der das sehr stark gestützt hat und auch Einfluss genommen auf die charismatische Bewegung, war ein Priester der Episkopalen Kirche, Morton Kelsey. Morton Kelsey trat 1977 öffentlich dafür ein, dass in der Kirche übersinnliche Erfahrungen kultiviert werden sollten. Er hat ein Buch geschrieben, The Christian and the Supernatural, also der Christ und das Übernatürliche. Und da beschreibt er Jesus ja fast wie einen Schamanen und ermutigt die Christen, übersinnliche Kräfte zu entwickeln, hellsehen zu lernen und so weiter. Er hat auf verschiedene charismatische Schriftsteller, auch wie Catherine Marshall und andere, doch sehr starken Einfluss gehabt. Und in der tiefen Psychologie spielt ja der Umgang mit Träumen dann auch wieder eine wichtige Rolle. Die Ägypter haben übrigens geglaubt, teilweise, dass Schlaf uns in Kontakt mit der jenseitigen Welt bringt. Das stand bei denen als Weltanschauung teilweise dahinter. Schlaf bringt uns in Kontakt mit der jenseitigen Welt. Und was uns deshalb im Schlaf begegnet, wird wahrscheinlich eine Botschaft aus dem Jenseits sein. Und daraufhin haben sie dann eine recht komplexe Wissenschaft und Ausbildung in puncto Traumdeuterei betrieben. In der Bibel, ich kann das nur noch mal stützen, was Bruder Wunderlich gesagt hat, in der Bibel haben wir einen doppelten Befund, ja. Zu bestimmten Zeiten hat Gott durch Träume geredet, zu einer Zeit, als die Bibel noch nicht abgeschlossen war. Aber auch da ist auf das Ganze der Bibel gesehen der Befund sehr schmal. Außer Josef, haben wir heute gelernt, gibt es nur noch einen weiteren biblischen Traumdeuter, nämlich ca. 1300 Jahre später den Daniel, auch wieder in einem heidnischen Umfeld. Aber wir finden im Alten Testament bereits klare Warnungen vor okkulten Praktiken, zu denen auch das Träumen im weitesten Sinne gerechnet wird. Also in 5. Mose 13 etwa, 5. Mose 13, 1 bis 5, werden falsche Propheten in eins gesetzt mit Träumern. Da wird also vor falschen Propheten gewarnt als vor Träumern. Da sagt Gott in 5. Mose 13, Vers 1, und das ist interessant, wieder dieser Gegensatz zwischen dem Wort und dem Traum. Das ganze Wort, 5. Mose 13, Vers 1, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen, von dem Wort. Und dann kommt's, wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder gibt. Und das Zeichen und Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat. Und er spricht, lass uns nun anderen Göttern nachfolgen und lass uns ihnen dienen. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Das ist also eindeutig in einen negativen Zusammenhang gestellt. In Hesekiel 13, Vers 7 ist die Rede von trügerischen Gesichten. Und die Starstelle zu dem ganzen Thema, in der es am besten zusammengefasst wird, ist sicherlich jene, die Bruder Wunderlich uns heute schon vorgelesen hat, nämlich Jeremia 23. Ich will die nur noch mal in Erinnerung bringen. Jeremia 23, Abvers 25, wo die Propheten in meinem Namen, sagt Gott, Lügen weiß, sagen, ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Und dann sagt Gott in Vers 28, was hat Stroh eigentlich mit Weizen gemeinsam? Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle seinen Traum, wer immer mein Wort hat, der verkündige mein Wort. Und dann kommt dieses wunderbare, zugespitzte Merkwort, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Dann ist eine Ausnahme, nämlich Joel 3, 1 bis 2. Da wird davon gesprochen, dass es Gesichte und Träume geben wird, aber dieser Text ist eindeutig bezogen auf die Endzeit. Petrus spricht in Apostelgeschichte 2 von einer Vorerfüllung, aber bestimmte Dinge, von denen Joel 3 redet, geschehen am Pfingsttag noch gar nicht, sondern werden sich endgültig erst erfüllen bei der Wiederkunft Jesu. Das ist die eine positive Stelle. Und im Neuen Testament gibt es dann diese wenigen Beispiele für Träume, die wir gesehen haben. Aber wir werden nirgendwo dazu aufgefordert zu träumen. Wir werden nirgendwo dazu aufgefordert, uns nach Träumen auszustrecken oder auf unsere Träume zu achten, sondern generell gilt das, und da kann ich auch nur noch mal wunderlich wiederholen, dass Gott zu uns durch die Bibel redet. Und in Hebräer 1, Vers 1 macht Gott ja deutlich, dass er in früheren Zeiten auch auf andere Weise geredet hat. Da heißt es nämlich in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und die Wahrheit über den Sohn, in dem sich die gesamte Offenbarung Gottes dann bündelt, erfahren wir über das Wort, das Gott durch die offenbart, die seinen Sohn dazu beauftragt hat, nämlich die Apostel und jene, die ganz eng mit ihnen zusammengehören. Eine Sache müssen wir noch klären. Gelegentlich berichten Missionare von Träumen, die sie gehabt haben oder die die Heiden gehabt haben, vor allem oft, denen sie begegnet sind und die eine gewisse hinführende Wirkung oft gehabt haben. Ich möchte ein Beispiel nur nennen, dass ein Mitglied der Basler Mission 2002 berichtet hat, was ihm bekannt geworden ist aus dem heutigen Südsudan. An der Grenze zum Tschad sah ein Mann immer wieder im Traum das Zeichen des Kreuzes. Er kannte die Bedeutung nicht. Als Wanderhirte fand er eines Tages bei der Suche nach neuem Weideland ein im Bürgerkrieg abgeschossenes russisches MiG-Kampfflugzeug. Und nun machte er aus dem glänzenden Aluminium des Kampfflugzeugs ein Kreuz, wie er es geträumt hatte. Er wusste nicht warum. Er hängte sich das Kreuz als Schmuckstück um den Hals. Beim Markttag traf ihn eines Tages ein fremder Mann. Er sagte, ich sehe, Bruder, du bist auch Christ. Wo ist deine Gemeinde? Wir wohnen hier am Ort. Komm doch mit nach Hause. Der Mann wusste überhaupt nicht, wovon die Rede war, aber völlig überrascht sagte er zu. Er kam in das Haus des Fremden. Dort hörte er von dem Glauben der Christen. Dort erfuhr er von der Bibel. Dort lernte er und hörte er zu. Und eines Tages durfte er sich bekehren und Christ werden. Also, was ist hier geschehen? Der Traum hat nicht ihm irgendetwas offenbart, sondern Gott hat offensichtlich diesen Traum, den er hatte, benutzt, um ihn dahin zu bringen, dass er mit Christen in Kontakt kam. Und dort hat er dann die entscheidende Information über die Bibel bekommen. Da hat der Traum so etwas, so eine ähnliche Funktion vielleicht wie so manche, ich würde das mal nennen, so manche Alltagsimpulse, die wir so bekommen. Dass wir den Eindruck haben, also ich würde nicht sagen, Gott hat mir das jetzt eingegeben, aber dass man manchmal denkt, als ob man erinnert würde an jemanden zum Beispiel, den man besuchen soll, oder eine Aufgabe, die man noch machen soll. Und das sollte man, denke ich, nicht mystisch überhöhen und sagen, jetzt hat der Herr zu mir gesprochen oder so. Aber Gott benutzt manchmal Erinnerungen, Impulse, um uns auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Aber das können nie Offenbarungen sein, das können nie neue Informationen sein, sondern die eigentliche Information bekommen wir allein durch die Heilige Schrift, die uns verbindlich und objektiv das Wort Gottes vermittelt. Und deswegen sollte man an dieser Stelle sehr, sehr vorsichtig sein, weil mit Träumen ganz viel Schindluder getrieben wird, gerade wenn Leute behaupten, darüber besondere Botschaften von Gott erhalten zu haben. Wir müssen ganz klar sagen, die Bibel fordert uns nirgendwo zu Passivität auf. Sie warnt uns vor Passivität. Die Bibel mahnt uns aber dringlich dazu, wachsam zu sein, nachzudenken, gründlich die Schrift zu studieren. Die Bibel warnt uns davor, uns auf irgendwelche Träumereien zu verlassen und zu stützen, und sie bindet uns ganz eng an das Wort Gottes. Und deswegen möchte ich nochmal hinweisen auf einen gefährlichen Trend, der sich seit einigen Jahren auch in den Reihen der Evangelikalen breit gemacht hat. Einen starken Hang zu Mystizismus, hörendes Gebet und all diese Dinge, auf die wir jetzt nicht ausführlich eingehen können. Nach dem Motto, lass dich mal fallen und folge den Impulsen und so weiter. Und wir haben als Malachi-Kreis vor einiger Zeit ein inzwischen schon ganz gut verbreitetes Buch herausgegeben, von dem wir noch einige Exemplare auch am Büchertisch haben. Gefährliche Stille, wie die Mystik die Evangelikalen erobern will. Ich möchte dieses Buch Ihnen nochmal zur Lektüre empfehlen, falls Sie es nicht sowieso schon gelesen haben sollten. Also, Gott erleuchtet uns über die Welt durch sein Wort, durch seine Wahrheit, an der wir alles messen dürfen. Und so führt er uns durch die Zeit. Und da kommen wir schon zum vorletzten Punkt. Und warum erleuchtet Gott uns? Gott gibt uns diese Erkenntnis über die Welt, damit wir ihm und der Welt dienen. Und das ist der vorletzte Punkt, den wir auch bei Josef finden. Er ist eingesetzt zum Segen für die Welt. Nachdem Josef die Träume entziffert und gedeutet hat, kann er interessanterweise auch ein Konzept entwickeln. Da hat Gott ihm sicherlich auch eine gute Geistesgegenwart geschenkt, wie nun der Staat auf diese nahende Krise reagieren solle. Das ist interessant. Kapitel 41 ab Vers 33 Da hat Josef den Traum erläutert und dann sagt er so, Vers 33. Block herausgenommen, Stift gespitzt, mitgeschrieben. Jetzt kommt der Text 33. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen und er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln, das Getreide speichern zur Verfügung des Pharaos und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die 7 Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Das ist also ein Notprogramm in Kurzfassung formuliert. Sehr interessant, sehr griffig, sehr präzise. Nachdem Josef die Träume entziffert hat, kann er auch dieses Konzept gegen die Krise entwickeln. Und der Pharao erfasst sehr schnell die Chance, die in diesem Reformplan liegt und trifft eine weitreichende Personalentscheidung. Und er sagt, ja gut, wenn du schon so gute Ideen hast, dann mach es. Also dann ernenne ich dich hiermit zu meinem Chefbeauftragten und er gibt dem Josef dann diese Insignien der Macht in Amt und Würden, den Siegelring, dieses besondere Kleid, das seine Autorität deutlich macht, die Kette. Mit dem Siegel kann er öffentliche Verlautbarungen des Herrschers unterzeichnen. Er gibt ihm da einen Dienst, Rolls-Royce. Ja, er ließ ihn auf seinem 2. Wagen fahren. Und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Also ihm wird entsprechend gehuldigt, ihm wird die Autorität zuerkannt. Und dann heißt es hier, also wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Also du sollst an den Gesetzen beteiligt sein, du sollst das Recht mitbestimmen dürfen. Und dann gibt der Pharao dem Josef noch diesen speziellen Namen, Zaphenat Paneach. Da streiten sich die Gelehrten darum, was das genau bedeuten soll. Es kann vielleicht heißen Erhalter des Lebens, aber das ist nicht hundertprozentig gesichert. Was noch wichtiger ist als der Name, den der Pharao ihm gibt, ist diese Frau. Die Asenat, die Tochter Potiphas des Priesters von On. Das ist nicht unproblematisch, denn dieser Priester von On, ein anderer Name dieses Ortes war Heliopolis, also da wurde Helios, da wurde ja die Sonne gewissermaßen angebetet. Und der Vater dieser Frau war der führende Priester dieses Sonnenanbetungskultes. Und mit dieser Frau ist der Josef hier verheiratet worden. Das war sicherlich nicht unproblematisch. Gut, es gab zu diesem Zeitpunkt noch nicht die klare Anweisung aus 2. Korinther 6, du sollst nicht am fremden Joch ziehen mit den Ungläubigen, aber Bruder Wunderlich hat heute Morgen deutlich gemacht, eigentlich musste es, bezogen auf den Fall Judah Tamar, deutlich sein, dass ein Gläubiger des lebendigen Gottes sich nicht mit Ungläubigen vermählen soll. Das wird hier nicht weiter kommentiert. Was wir aber sehen, ist, dass er sich offensichtlich durchgesetzt hat, denn die Namen, die er seinen Kindern gibt, Ephraim und Manasse, werden von ihm geistlich gedeutet und geistlich interpretiert und werden von ihm deswegen gegeben, um seine Dankbarkeit gegen Gott auszudrücken. Also Manasse heißt ja, der vergessen lässt. Und da sagt er über Manasse in Vers 51, hier in Kapitel 41, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen. Und Ephraim bedeutet so viel wie große Fruchtbarkeit. Und er deutet den Ephraim dann so, dass er sagt, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Also er gibt den Kindern geistlich begründete Namen. Aber das ist eine nicht letztlich zu klärende Stelle hier, dass er sich nicht gewehrt hat und gesagt hat, ich darf aber keine heidnische Frau heiraten. Gott hat ihn bewahrt hier. Aber wir können das nicht als Beispiel dafür nehmen, dass ein Christ ruhig einen Nichtchristen heiraten darf. Und da gelten die ganz klaren Anweisungen des Neuen Testaments. Übrigens, das Amt, das er hier antritt, ist aus der damaligen profanen Geschichte bekannt. Das war das Amt des Großwesirs, wie man ihn nannte, ein Großwesir. Das heißt, der war eingesetzt vom Herrscher als Regierungschef. Und dieser Großwesir war der zweite Mann im Staate, der Premierminister. Also Sie können das etwa mit dem französischen politischen System vergleichen. Da gibt es einen Staatspräsidenten, der die eigentliche Macht hat. Und dieser Staatspräsident setzt einen Premierminister ein, den er auch jederzeit wieder absetzen kann, der die Geschäfte in seinem Auftrag gewissermaßen führt. So etwa ist das Konstrukt hier. Und genau in diese Stelle wird jetzt Josef eingesetzt. Er bekommt alle Kompetenzen, alle Mittel, die er braucht, um diesen Rettungsplan für Israel bzw. für Ägypten dann zu verwirklichen. Er entwickelt ein umfassendes Reformprogramm und es entwickelt sich alles exakt so, wie er es angekündigt hat. Und wieder schenkt Gott dem Josef Gelingen. Seine Planung ist realistisch. Ägypten wird zur Kornkammer des Ostens und Josef zum Retter einer Zivilisation. Ich wollte noch auf einen Punkt hinweisen, der wichtig ist, bevor wir zum Schluss kommen. Gerade in den letzten Jahren hat sich ja in der evangelikalen Welt diese Bewegung gesammelt, die den Einsatz für die Welt, auch für die Verbesserung der Zustände in der Welt, besonders markant auf ihre Fahnen schreiben will. Die sogenannte Emerging Church Bewegung. Und weil die sich immer mehr ausbreitet, muss ich dazu noch 3 bis 4,5 erklärende Sätze sagen. Vordergründig könnten die sich ja auch auf die Josefsgeschichte berufen und sagen, seht mal, wie Josef weltgestaltend hier die Probleme löst. Das ist unsere Aufgabe. Also Frage, sollen Christen die Welt transformieren? Und das ist die große Message der Emerging Church. Es geht nicht in erster Linie darum, dass Menschen für die Ewigkeit gerettet werden, sondern Gott hat uns den Auftrag gegeben, sein Reich hier in dieser Welt zu bauen. Und dann hat man bestimmte Begriffe in dieser Bewegung, die man verwendet statt missionarisch, lieber den Begriff missional. Das ist nicht nur ein Etikettenwechsel, sondern da steckt auch vieles dahinter. Man spricht von Transformation, von ganzheitlicher Mission. Und ich denke, es ist auch einfach wichtig, nochmal ein paar Namen zu kennen, die mit dieser Bewegung zusammengehören, damit Sie es einordnen können. Also einer der führenden Leute in Deutschland ist sicherlich Professor Johannes Reimer, Tobias Feigs, Thomas Weißenborn, Roland Hartmeier, Fabian Vogt. Das Marburger Bibelseminar hat sich sehr der Sache verschrieben. Dann das Institut für Gemeindebau und Weltmission, IGW, die Jugendmissionskonferenz der Europäischen Evangelischen Allianz. Auch Teile des Wiedenester-Umfeldes haben sich sehr stark für diese Einflüsse geöffnet und andere. Und Reimer hat zum Beispiel in einem Interview gesagt vor einiger Zeit, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen, also meint mit den ungläubigen Menschen zusammenzubauen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Also Christen tun sich mit Nichtchristen zusammen und bauen gemeinsam durch Verbesserung der Zustände in dieser Welt das Reich Gottes hier auf. Und Heil könnte auch dort entstehen, wo gerechte Verhältnisse entstehen, selbst wenn sie nicht im Zusammenhang mit dem Glauben an Christus stehen, schreibt etwa Roland Hartmeier in einem Buch. Und es ist klar, dass bei dieser Konzeption das Kreuz Christi immer weiter in den Hintergrund rückt, dass das Verständnis von Evangelisation verändert wird, dass die ganze Frage von Himmel und Hölle letztlich ausgehebelt wird. Rob Bell, ne, seine Bücher werden hier teilweise im Brunnen Verlag verbreitet. Und das ist eine Umwälzung dessen, was überhaupt Mission und Evangelisation bedeutet. Das ist eine Irrlehre. Das ist ein Schlag ins Gesicht des Kreuzes Christi. Und dabei geht es gar nicht darum, über die Motive derer, die das propagieren, zu urteilen. Das weiß Gott allein. Aber wir müssen uns auseinandersetzen mit dem, was sie lehren und verbreiten wollen. Und sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, wir wollen das Denken der Evangelikalen in Deutschland nachhaltig verändern. Das ist ihr Ziel. Und deswegen kann man gar nicht deutlich genug vor dieser Bewegung warnen, die eine Abirrung vom Evangelium Christi darstellt. Und Sie können sich auch nicht auf diese Josefsgeschichte berufen, denn worauf zielt die Josefsgeschichte? Die Verbesserung der Verhältnisse in Ägypten ist kein Selbstzweck. Ägypten wird nicht ein Bundesstaat von Israel. Ägypten wird nicht zum verheißenen Land umgebaut, sondern Ägypten bleibt, das werden wir auch morgen noch sehen, Zwischenstation für Gottes Volk. Und es geht nicht darum, dass Ägypten als Zivilisation um jeden Preis gerettet werden soll, sondern es sollen möglichst viele Ägypter gerettet werden. Also, wir sollen als Christen uns einsetzen für unser Umfeld. Wir sollen auch der Stadt Bestes suchen. Wir sollen politische Verantwortung wahrnehmen, wo Gott uns das möglich macht. Aber unser Ziel ist es nicht und unser Auftrag ist es nicht, das Reich Gottes in dieser Welt durch Verbesserung der Verhältnisse zu bauen. Sondern wir haben eine Berufung, eine ganz andere Berufung, die weit, weit darüber hinausgeht. Und das ist das neunte und letzte, was wir hier festhalten wollen. Wir sind berufen, wir sind eingesetzt zum Segen für die Welt, aber wir sind berufen zur Rettung der Welt. Das ist unsere eigentliche Berufung als Gemeinde Jesu Christi. Und das ist interessant, wie der letzte Vers in unserem Text dann lautet, also Kapitel 41, 57. Da heißt es, und alle Welt kam nach Ägypten, 41, 57, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Also alle Welt kommt zu Josef. Hier geht es natürlich erstmal nur um zeitliche Rettung, die hier beschrieben wird. Aber in den nächsten Kapiteln, vor allem wenn dann der Messias zur Sprache kommt, heute aber vor allem auch morgen dann in den Schlusskapiteln, dann wird deutlich, die Perspektive reicht weit, weit über diese vergängliche Welt hinaus. So wie die Person Josef, das, was da hineingelegt wird durch die Bibel, weit über Josef hinausreicht und eben immer mehr zum Typos wird, zum Vorbild für unseren Herrn selbst. Wenn Sie die MacArthur Studienbibel haben, dann werden Sie dort einen interessanten Vergleich finden von Aspekten aus dem Leben Josef, die einen Hinweis auf Dinge, die dann auch mit Christus geschehen sind, darstellen können. Also wenn Sie die Bibel haben, schauen Sie einfach mal nach. Da gibt es ganz viele Bezugspunkte. Beide wurden den Heiden überantwortet, an die Heiden verkauft. Beide haben unschuldig gelitten. Beide wurden verurteilt zusammen mit zwei Verbrechern, Mundschenk Becker, von denen einer gerettet wird. Interessanterweise sagt der Pharao auch über Josef zu seinen Leuten, was er euch sagt, das tut. Und Kenner des Neuen Testaments wissen, das ist Johannes 2, Vers 5. Das sagt Maria dann später zu den Dienern bei der Hochzeit zu Kana, als Jesus Wasser zu Wein macht. Was er euch sagt, das tut. Interessante Parallele. Aber noch viel wichtiger ist, dass beide auf dem Weg der Erniedrigung zur Erhöhung geführt werden und dass das Leiden des einen urbildhaft auf das Leiden des anderen hinweist. Aber so sehr Josef auch auf Christus hinweist, müssen wir doch sagen, an dem entscheidenden Punkt steht er auf unserer Seite. Sein Leiden ist nur ein Bild für das Leiden Christi, aber sein Leiden kann nie das vollbringen, was das Leiden Christi für Josef und für uns alle vollbracht hat. Nämlich die Sünden sühnen und wegtragen. Und so steht an der entscheidenden Stelle Josef nicht auf der Seite Jesu, sondern er steht auf unserer Seite. Auch er braucht Vergebung seiner Schuld, auch er braucht Rettung. Aber er ist ein Bild dafür, wozu wir eingesetzt sind gegenüber der Welt. Wir sind berufen zur Rettung der Welt und dafür gibt es nur einen einzigen Weg, dass wir das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus ausbreiten, der am Kreuz gestorben ist, um die Strafe für unsere Schuld, die wir hätten niemals abtragen können, auf sich zu nehmen und uns dadurch den Weg zur ewigen Rettung zu ebnen. Für alle, die an Jesus glauben und zugeben, ich brauche es, ich bin ein Verlorener, auf dem Weg zur Hölle wandelnder Sünder, dessen einzige Rettungschance darin besteht, dass du, Herr, damals am Kreuz von Golgatha meine Schuld getragen und die Strafe auf dich genommen hast, die mich hätte töten müssen, die mich hätte für ewig in die Hölle werfen müssen. So schenkt Gott uns die Josefsgeschichte. Paulus hat in Römer 15 mal gesagt, das ist uns zur Lehre geschrieben, das ganze Alte Testament, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und so ist auch die Josefsgeschichte für uns geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und so kann die Josefsgeschichte für uns wie ein Wegweiser werden zum Umgang mit der Welt. Zum Umgang mit der Welt, die ab Montagmorgen, vielleicht für einen oder anderen schon ab Sonntagabend wieder auf uns wartet. Ein Wegweiser zum Umgang mit der Welt. Ein Handbuch zum Umgang mit der Welt. Wir werden manchmal geachtet in der Welt, immer wieder verführt von der Welt. Drittens, verworfen von der Welt. Viertens, wir fühlen uns oftmals ausgeliefert an die Welt. Aber fünftens, wir sind verankert jenseits der Welt. Und wir werden von unserem Herrn geführt durch die Welt. Und er erleuchtet uns, wenn wir sein Wort studieren und uns nicht auf Träume verlassen über die Welt. Und dann sind wir durch ihn auch eingesetzt zum Segen für die Welt. Aber unsere eigentliche Bestimmung besteht darin, dass wir berufen sind zur Rettung der Welt durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Und dann dürfen wir wissen, dass egal wie die Umstände sich darstellen, egal wie finster wir manchmal uns eingekerkert fühlen in dem Gefängnis unserer Situation, Egal wie fern uns der Gedanke an Gottes Führung in bestimmten Situationen auch erscheinen mag. Der Herr führt. Und wir haben bei Josef gesehen, er hat auch in den Situationen ganz klar geführt und keine Sekunde seinen Plan aus dem Blick gelassen. In den Situationen, wo Josef am allerwenigsten davon gespürt hat. Und so dürfen wir uns darauf verlassen. Der Herr führt unser Leben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, auch wenn menschlich das uns manchmal überkommt, dass wir uns fürchten. Und wir brauchen nicht zu verzweifeln, wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass bestimmte Wege einfach nicht aufgehen und bestimmte Mühen vielleicht, die wir uns auch machen, einfach nicht zu fruchten scheinen. Es kommt für uns darauf an, dass wir uns zu dem Herrn bergen und dass wir sagen, Herr, du musst es richten, du musst uns führen. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass das wirklich stimmt, was die Bibel uns wieder und wieder zuruft und was ein erfahrener Christ dann einmal in diesem Gedicht zum Ausdruck gebracht hat, mit dem ich schließen möchte. Und das viele von Ihnen bestimmt auch kennen. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohlgefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt. Doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein, also vom Webstuhl, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Lichtgewand. Auch dunkle Fäden, eingebunden, flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch raue Fäden spinnt. Den goldenen Faden ich nur sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allem leuchtet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag verronnen, mein Sterbetag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann singe ich mit den Engelschören nach letzter durchgekämpfter Nacht, dem großen Meister dort zu ehren. Ja, du hast alles wohlgemacht. Das meint Paulus mit Römer 8, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott und Vater, dafür danken wir, dass du unser Leben fest in der Hand hältst. Herr, und dass du uns das am Beispiel dieser dramatischen Biografie von Josef zeigst, dass du in jeder Sekunde die Kontrolle bewahrt hast. In den Stunden, wo er es sich vorstellen konnte und gesehen hat und in den Stunden, wo er nichts mehr sah. Herr, und du hast ihn niemals losgelassen und du hast ihn gesegnet, aber du hast ihn auch zum Segen gesetzt. Und hast ihn durch diese Welt durchgetragen bis zum Ziel. Herr, und das wollen wir auch für uns erbitten, für unsere Biografien, die auch auf und ab kennen. Und helle Stunden, wo wir vor Freude jubeln könnten und andere, wo wir am liebsten uns nur noch verkriechen und heulen wollen. Danke, dass du stark bist und treu. Und danke, dass du auch uns als deine Kinder und uns als deine Gemeinde einsetzen willst, zum Segen für die Welt, aber ach, noch viel mehr zur Rettung dieser Welt, Herr. Schenke, dass noch viele, viele Zeitgenossen umkehren zu dir, Herr, und dich als ihren Retter erkennen mögen. Und gib, dass auch dieses Studium deines Wortes uns immer mehr dafür zubereitet, mit allem, was wir sind und haben, dir zur Verfügung zu stehen, Herr. Wir loben dich für deine Macht und Herrlichkeit und wir danken dir für deine unendliche Treue. Amen.